Deezer Originals. Unter Verdacht, Teil 3. Festzustehen scheint, dass Alexandra am Abend des 28. April 1997 ihren zweijährigen Sohn Tim ins Bett brachte und sich gegen 22.30 Uhr zu ihm legte. Ihr Vater Werner schlief zu diesem Zeitpunkt bereits in der darunterliegenden Souterrain-Wohnung. Irgendwann zwischen 22.30 Uhr und 2 Uhr morgens muss dann der Täter das Haus betreten haben. Entweder er hatte einen Schlüssel oder Alexandra öffnete ihm freiwillig die Tür. Einbruchsspuren wurden später von den Kollegen zumindest nicht festgestellt. Es spricht deshalb vieles dafür, dass Alexandra die Person kannte. Einen Fremden hätte sie sicher nicht mitten in der Nacht in ihr Haus gelassen. Um 2:15 eskalierte offenbar ein Streit zwischen der Person und Alexandra in deren Schlafzimmer. Ein Nachbar sagte später aus, er hätte eine lautstarke Auseinandersetzung hören können. Ein Mann hätte in schwäbischem Dialekt gedroht, ich bringe dich um, ich schlage dich tot. Daraufhin hätte Alexandra mit weinerlicher, wimmernder Stimme geantwortet, lass mich doch gehen, ich will doch nichts von dir. Unmittelbar darauf begann der Mann Alexandra mit einem Wollschal, der ihrem Sohn Tim gehörte, zu würgen. Er schlang den Schal um ihren Hals, überkreuzte die beiden Enden und zog ihn kräftig zusammen, bis Alexandra aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung bewusstlos wurde. Was der Täter in den folgenden Minuten tat, konnte bis heute nicht geklärt werden. Gegen 2:30 packte er dann die bewusstlose Alexandra an den Arm und schleifte sie aus dem Schlafzimmer, um sie im Wohnungsflur vor der Tür in den Keller abzulegen. Warum tat er das? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht glaubte er, sie wäre tot und wollte sie aus dem Blickfeld des zweijährigen Sohnes entfernen, der ja immer noch im Bett des Schlafzimmers lag. Zur gleichen Zeit wurde Alexandras Vater durch die Schleifgeräusche in der Wohnung über sich geweckt. Er glaubte, seine Tochter würde mitten in der Nacht Möbel rücken und stand auf, um Ruhe einzufordern. Doch sein Versuch, die Kellertür zu Alexandras Erdgeschosswohnung zu öffnen, scheiterte. Nur durch einen kleinen Spalt sah er ihre Beine. Erschrocken rief er nach ihr. Im selben Augenblick wurde die Tür von innen zugedrückt. Alexandras Vater konnte den Täter nicht sehen, aber er wusste sofort, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Panisch lief er die Treppe zur Souterrain-Wohnung herunter, um nach dem Telefon zu suchen. Doch das lag oben in Alexandras Erdgeschosswohnung. Als er die Treppe wieder hinaufstürzte, ließ sich die Kellertür problemlos öffnen. Der Täter musste die Wohnung inzwischen durch die Eingangstür verlassen haben. Alexandras Vater löste den Wollschal von ihrem Hals und verständigte den Notarzt und die Polizei. Gegenüber seinen Kollegen erwähnte er sofort seinen Verdacht, dass nur eine Beziehungstat in Frage kommen könnte. Dringend tatverdächtig wären demnach sein Ex-Schwiegersohn Martin Scholz und Alexandras Kollege Michael. Kurze Zeit später trafen Polizei und Rettungswagen in unserer Straße ein. Es muss laut zugegangen sein, aber ich habe von all dem nichts mitbekommen. Der Notarzt begann sofort mit der medizinischen Erstversorgung und veranlasste Alexandras Einlieferung auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Doch trotz aller späterer ärztlicher Bemühungen hatte Alexandra bereits massive, irreversible Hirnschädigungen davongetragen. Eine Kommunikation, ob verbalisiert, schriftlich oder auch nur mimisch, ist mit ihr bis heute nicht mehr möglich. Die minutenlange Drosselung hat dazu geführt, dass sie Zeit ihres Lebens ein Pflegefall sein wird, der permanent auf Hilfe angewiesen ist. Aufgrund der Verdächtigungen von Alexandras Vater wurde ab ca. 3 Uhr das Haus von Martin Scholz in Greffenhausen observiert. Allerdings gingen die Kollegen schnell davon aus, dass Scholz nicht zu Hause war. Sie konnten sein Auto nicht finden, obwohl genügend Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus zur Verfügung standen. Woher sollten Sie wissen, dass Martin Scholz sein Auto in einiger Entfernung auf einem kleinen Hügel abgestellt hatte? Das tat er als Vorsichtsmaßnahmen immer so. Falls sein altes Auto nicht anspringen wollte, was gelegentlich vorkam, konnte er die kleine Anhöhe als Starthilfe benutzen. Um 5 Uhr morgens tat sich für die Kollegen etwas Überraschendes. Im Haus von Martin Scholz ging Licht an. Er wollte zur Arbeit gehen. Stattdessen wurde er vor seiner Haustür verhaftet.
Da standen eine ganze Menge Leute vor dem Haus. Ein Hund hat ihn fast angefallen. Und er ist richtig mit viel Aggressivität eigentlich inhaftiert worden, festgenommen worden.
Auch das Haus von Alexandras Kollegen Michael wurde noch in der Nacht observiert. Zwei auf ihn zugelassene Fahrzeuge standen vor der Tür. Doch den Beamten vor Ort wurde von der Leitstelle in der Pforzheimer Wache untersagt, die Autos auf Restwärme zu untersuchen. Durch einen einfachen Handdruck auf die Motorhauben hätte man feststellen können, ob eines der Fahrzeuge in dieser Nacht benutzt worden war. Auch einen sofortigen Zugriff lehnte die Leitstelle mit der Begründung ab, dass dadurch eine Traumatisierung von Michaels Kindern geschehen könnte. Erst gegen 7 Uhr wurde Michael zu einer ersten Vernehmung mit auf die Wache genommen, die er nur zu gut kannte. Und natürlich kannten alle ihn hier. Keiner konnte sich vorstellen, dass ausgerechnet ein Kollege etwas so Schreckliches begangen haben sollte. Mit fast allen hatte Michael ein Duzverhältnis. Man ging zusammen ins Kino oder grillte. Und nun sollten die, die normalerweise ein Bierchen mit ihm tranken, ihn vernehmen. Das konnte nicht richtig sein. Das war selbst mir klar, obwohl ich erst ein paar Monate Ausbildung hinter mir hatte. Hier lief etwas schief, das spürte ich. Aber mit wem hätte ich darüber sprechen können? Gerne hätte ich mich jemandem offenbart. Aber im Familienplenum wäre nur darüber diskutiert worden, dass sich die dunklen Seiten des Polizeidienstes nun eben zeigen würden.